Well, yes, and one of the very liberating positions I think we all find ourselves in now is that if there was ever a time in our career where we could do really whatever we wanted to do, this is the time.
Das sagt hier Benjamin Gibbard, der Sänger und Gitarrist der Indie-Band Death Cab for Cutie, und erklärt hier, dass sie sich zurzeit jetzt nach 25 Jahren ihrer Karriere so frei fühlen wie noch nie, weil sie auch das Gefühl haben, dass jetzt nicht jedes Album, was sie irgendwie neu rausbringen, über Erfolg oder Misserfolg ihrer ganzen Karriere entscheidet und sich da einfach so ein bisschen ausprobieren können. Ja, und wie das klingt, das besprechen wir hier gleich noch ein bisschen ausführlicher. Wir sind
Martin Hommel
und Yannick Köhler. Hi.
Hi.
Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
So klang der Punk Prayer, mit dem das russische Punk-Performance-Kollektiv Pussy Riot im Jahr 2012 die Kanzel einer Kirche in Moskau gestürmt hat. Dafür wurden dann einige Mitglieder der Band zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt. Ja, die Kritik dieser Band im russischen Regime, die ist heute natürlich aktueller und wichtiger denn je. Zurzeit sind Pussy Riot auf Tour in Europa und wir haben mit Diana Burkott, einem Mitglied der Gruppe, gesprochen über ihre Arbeit, über die Kunstszene in Russland, und darüber hören wir hier später im Podcast noch ein bisschen mehr. Jetzt haben wir natürlich erstmal noch wie immer drei Alben und drei Songs für euch, und mit den Alben geht's los.
Die Alben der Woche.
Die erste Band, mit der wir hier beginnen heute, die hat für mich auf alle Fälle so einen sehr hohen Nostalgiefaktor. Die US-amerikanische Indie-Band Death Cab for Cutie, deren Sänger wir gerade schon gehört haben. Das ist so eine Band, die ich sehr mit meiner Jugend verbinde, und alle an meiner Schule, die sich so für Indie-Musik interessiert haben, waren auf alle Fälle Fan von Death Cab for Cutie. Das ist mittlerweile ein bisschen her, 25 Jahre. Ist die Band
so lang?
Mittlerweile schon ein Jahr. Ich habe auch gedacht, das war doch erst vor 5 Jahren, oder?
Ich glaube es nicht, kann nicht sein.
Ja, es ist so, aber sie machen immer noch Musik, sind immer noch aktiv und auch kreativ. Ihr 10. Album mittlerweile, das kommt heute raus, heißt Asphalt Meadows, und wir hören den Song Roman Candles. Roman Candles hieß dieser Song vom neuen, mittlerweile 10. Studioalbum von Death Cab for Cutie, Asphalt Meadows. Und im gleichen Interview, was wir hier anfangs gehört haben, da sagt Benjamin Gibbard auch noch, dass sie keine Band sein möchten, bei der die Leute nur darauf warten, dass sie irgendwie neue Hits rausbringen, sondern dass sie Musik machen möchten, die irgendwie lebendig ist einfach noch und irgendwie vital. Und das, finde ich, ist schon sehr gut gelungen hier in dem Album. Ich finde, was das Album ausmacht, ist, dass es das so schafft, diesen ja klassischen Indie-Gitarren-Rockband-Sound zu nehmen, für den Death Cab for Cutie auch bekannt sind und für die ich sie auch in meiner Jugend irgendwie sehr geschätzt habe. Aber dieser Sound ist ja mittlerweile einfach schon so sehr ausgelutscht und kann auch schnell langweilig werden. Und ich finde, sie schaffen es aber hier mit diesem Album, das schon immer interessant zu halten. Also einfach durch so Sachen wie jetzt in diesem Song, dass da so eine total hart übersteuerte Bassdrum irgendwie die ganze Zeit reinkommt oder dass dann neusige Gitarren irgendwie dazukommen oder irgendwelche Synthi-Flächen. Also ich hatte das Gefühl, es sind schon so gefällige Indie-Songs, aber immer wenn es so zu gefällig wird oder Gefahr läuft, langweilig zu werden, dann schaffen sie es doch, das so irgendwie noch zu zersägen. Und das hat es irgendwie sehr interessant gemacht für mich.
Ja, so heißt gar nicht empfunden. Mich hat's tatsächlich einfach zurückkatapultiert an die Zeit, wo ich sie auch sehr viel gehört habe. So, ne? Und ich glaube, schon alleine, wenn man Ben Gibbards Stimme hört, ich finde, das ist so eine krasse Instanz, egal ob jetzt mit Death Cab oder mit Postal Service oder so, ne? Man ist immer, man weiß sofort, worum es geht, und es ist immer so, kommt immer so dieses Gefühl wieder hoch, was sie eben so vermitteln. Und ich glaube, es ist eine dieser Bands, die es schaffen, Musik auch in Jahre später noch zu machen, ohne sich neu zu erfinden und irgendwie falsch abzubiegen. Und die machen einfach, was sie können, so, ne? Die machen einfach das, was sie gut können, so. Und es muss auch, wie er sagt, auch gar nicht mit dem Anspruch sein, dass es alles Hits sind oder dass es, sie verlassen sich einfach darauf, was sie gut machen. Und ich finde, das reicht ja oft auch schon.
Ja, so. Wobei schon, also ja, sind so die typischen Qualitäten, die sie haben, die sie hier irgendwie auch wieder sehr gekonnt in Szene setzen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sie auch irgendwie Sachen gewagt haben. So zum Beispiel diesen Spoken Word Storytelling Song Foxglove, Through the Clear Cut, sowas hatte ich jetzt irgendwie noch nicht von ihnen gehört. Also
ja, das stimmt.
Sie machen schon so ein bisschen kleine, interessante neue Sachen.
Ich war ein bisschen überrascht, wie sie da einsteigen in das Album mit dem ersten Song I Don't Know How I Survive. Der ballert ja ganz schön los und es war gar nicht so cute, wie man es kennt, ne? Also gar nicht so viel Pathos und Schmerz, sondern eher so voll vorneweg und frei raus. So, das fand ich auch gut. Ja, ich habe es sehr genossen, dieses Album zu hören. Find's gut, dass die Band noch gibt.
Martin, weißt du eigentlich, wer in den frühen 2000er Jahren Tom Waits Kinder gebabysittet hat? Du kannst es dir wahrscheinlich denken, weil du ja weißt, dass wir besprechen hier.
Also einfach solchen, ich würde einfach mal sagen, Deska Hoop vielleicht, oder?
Ja, Martin, wie hast du das rausgefunden? richtig. Ja, die Musikerin Deska Hoop, die hat sowieso ein recht unkonventionelles Leben. Ich habe mir mal so ein bisschen ihre Biografie angeschaut und ja, sie war, ist ja in so einer mormonischen Familie aufgewachsen, ist dann aber davon hat sich so gelöst, war dann irgendwie Survival Guide in Arizona, wo sie mit Jugendlichen monatelang durch die Wildnis gestreift ist, ist dann nach Los Angeles gezogen und hat da, wie gesagt, auf Tom Waits Kinder aufgepasst.
Der logische Schritt danach.
Der logische Schritt. Und ja, er hat sie da so ein bisschen entdeckt und hat sie dann auch mit Leuten, die er kannte, so aus Musikbusiness in Verbindung gebracht. Und dadurch ist dann ihre Karriere so auch ins Rollen gekommen. Und diese Karriere, die war dann auch ziemlich ergiebig. 5 Alben sind bisher erschienen. Heute kommt das 6. Order of Romans. In the fruit she fed me through the cord. In the voices coming through the wall. In the way I learned to suck. Sudden light in a waterfall. In the sour milk that once was sweet. With each swallow I could feel love die. Every morning for a family prayer. For a fairy tale can tell no lie. And in the rhythm and in the vibe. Before the moment I was born I came to believe. Shape shifts to my beliefs. Came to believe, to believe. We got inherent scarcity, no antidote for greed. But the weed shape shifts to my beliefs. Amen. Amen. Deska Hoop haben wir hier gehört mit dem Song Sunlight von ihrem neuen Album Order of Romans. Und sie hat selbst gesagt, dass sie ja in diesem Album versucht hat, als Songwriterin und als Musiker zu reifen und mehr so ihre eigene Stimme und ihren eigenen Stil so klarer herauszuarbeiten. Und ich finde, sie hat auf alle Fälle einen sehr eigenen Stil. Also es ist ein, finde ich, sehr eigenwilliges Album. Eine sehr spezielle Art, so Songs zu arrangieren und zu singen. Es hat auch ein paar Anläufe gebraucht bei mir, also es ist einfach recht komplex. Es sind ja alles so ja, ganz verspielte Rhythmen, Gitarrenarpeggios, Bläsermelodien, so ihre Gesangsharmonien, die übereinander geschichtet werden. Das ist alles so sehr feine Elemente, die so ganz fein miteinander verwoben sind und so verästelt, auch so sehr, ja, organisch, irgendwie klingt wie so ein Wurzelwerk oder wie so ein Baum, der so gewachsen ist in ganz verschiedene Richtungen, aber irgendwie so als Gesamtbild hat es für mich schon Sinn gemacht und eine sehr, ja, eigene Atmosphäre, aber ich fand es sehr schön.
Ja, fand ich auch. Ich habe mir aufgeschrieben, if it's weird, make it louder. Ich glaube, das ist so der Kontext des Albums irgendwie. Also es darf ruhig ein bisschen verrückt sein. Und ich fand auch so im Vergleich, und das ist das, was du auch sagtest, ne, dass sie wachsen wollte irgendwie im Vergleich zu ihren Alben davor. Ich mochte Stoneshide, ich glaube, das ist das vorletzte. Das war noch ein ganzes Stück straighter als das, was es jetzt ist. So, ne? Und es ist definitiv kein Album, was man einfach mal so laufen lässt. Das muss man schon hören wollen, da muss man sich drauf einlassen. Aber man wird dann auch belohnt, weil es wirklich liebevoll instrumentiert ist und trotz allem ja immer noch sehr viel Platz lässt für die Songs, dass sie sich entwickeln und auch für die Stimmen, die ja teilweise auch sehr viel gelayert werden und sowas. Ich fand es richtig gut und ich habe mir dann so vorgestellt, es wäre so der perfekte Gig auf dem Festival, so sonntags, letzter Tag, irgendwie so 12 Uhr irgendwie, also wo man so gerade so wach geworden ist und dann ist irgendwie so eine ganz, man ist so verkatert leicht und dann fängt sie so mit dieser Magie an auf der Bühne.
Ich glaube, das ist so ein bisschen was Surreales.
Ja, ja, genau. Das ist der perfekte Moment dafür.
Okay, so. Müssen wir wahrscheinlich bis nächstes Jahr warten, aber durch, dann bin ich dabei. Ja, und jetzt hier als letztes Album haben wir eine Band, die es sogar noch länger gibt als Deathcap for Cutie. 30 Jahre Bandgeschichte und 12 Studioalben haben sie bereits hinter sich und sind auch relativ regelmäßig Gast hier bei uns im Podcast. Die Hamburger Kult-Indie-Band, kann man sagen, Die Sterne. Ja, Die Sterne sind nicht mehr dieselben Sterne wie früher. Alle, die Band verfolgen, haben das sicher mitbekommen. Die Besetzung der Band hat sich ja in den letzten Jahren komplett umgekrempelt, so bis auf Texter und Sänger Frank Spilker. Es ist eigentlich eine komplett neue Band. Aber ich finde, auch auf Album Nummer 13 klingt es immer noch sehr nach den Sternen. Genau, das Album, das ist auch heute rausgekommen. Hallo Euphoria heißt das. Wir hören den Song Stell mir einen Clown zur Seite. Stell mir einen Clown zur Seite, hieß dieser Song von den Sternen von ihrem neuen Album Hallo Euphoria. Und später in dem Song kommen dann auch noch die Textzeilen Lasst uns Änderungen feiern, das Unendliche erneuern. Und ja, diese Zeilen sind natürlich ein Statement, das ja für dieses Album und für die gesamte Entwicklung der Band in den letzten Jahren gelten kann. Ich muss sagen, ich bin ein sehr großer Sterne-Fan und bin aber erst so mit dem letzten Album und jetzt auch mit diesen neuen Singles erst nicht so ganz warm geworden. Mir hat so ein bisschen so dieses Bissige und so die Energie und das Drängen so der frühen Sterne, was ich sehr mochte, hat mir so ein bisschen gefehlt. Das war mir so ein bisschen zu entspannt, vielleicht zu locker. Aber ich muss sagen, dass ich mein Urteil jetzt mit, nachdem ich dieses Album in voller Länge gehört habe, wirklich komplett revidieren muss. Ich fand es ein sehr großes Album und ja, fand es irgendwie cool, dass sie es geschafft haben, trotz dieser neuen Besetzung so diese klassischen Sternequalitäten zu erhalten. So dieses funkige, verspielte, experimentelle in der Musik und natürlich diese ja interessanten Texte, die sich immer so die Welt so sehr kritisch anschauen, jetzt keine blöden Parolen, um die Sterne selber zu zitieren und wieder raushauen, sondern
es ist immer so Meta von oben irgendwie so, ne?
Genau, und sich so Widersprüche oder Zweifel anschauen in der Welt und Absurditäten. Und ja, ich bin jetzt doch wieder sehr drinne.
Ja, ich muss echt zugeben, ich hatte auch ein bisschen Schiss, als ich gehört habe, so die Sterne, weil zum einen, wir hatten schon ein neues Tokotronic-Album dieses Jahr, was irgendwie ganz okay war, aber jetzt auch nicht so der Knaller, fand ich. Und dann kam Jochen Distelmeier mit seiner alte Männer,
Liebe hin. Das war schwierig.
Ja, und dann auch noch die Sterne, so. Und ich hatte da auch so, mal gucken, in welche Richtung das geht, aber ich finde es auch völlig unbegründet, die Angst, weil es ist wirklich ein tolles Album. Ich habe es gestern zweimal gehört und werde mir das definitiv auch nochmal reinziehen. Es sind echt coole, zitatfähige Lines drin, es ist arschcool getextet, es ist cool instrumentiert und sehr politisch, wie du auch sagst, ne, aber nie mit dem Twitter-Zeigefinger von oben drauf, sondern einfach die Dinge beim Namen benennen und zu gucken, was können wir daraus machen. So, ne? Und ich fand der Song Die Welt ist knusprig, den fand ich echt gut, weil ich knusprig als Beschreibung für den Zustand, in dem wir leben, einfach so perfekt finde. Ne? Wo wir wissen, um uns rum brennt alles, aber wir haben ja dennoch irgendwie ein ganz okayes Leben. So, ne? Wir können ja nicht sagen, wir haben ein schlechtes Leben. Wir sind ja sehr privilegiert irgendwie. Und ich fand knusprig, Die Welt ist knusprig, das werde ich verwenden. Ey.
Und auch, dass dieser Song oder auch das ganze Album genau solche Themen behandelt, aber gleichzeitig so mega gut gelaunt klingt. Also auch dieser Song ist einfach so eine gute Laune-Nummer. Ich würde fast behaupten, es ist das bestgelaunteste Sterne-Album.
Das kann gut sein, ja.
Was es gibt.
Ja, das ist, gut, mit 13 Alben muss man sich jetzt nochmal durchschauen.
Hänge ich mich jetzt aus dem Fenster, aber würde ich einfach mal so behaupten.
Ich glaube, auf jeden Fall haben sie die Energie, die sie Mitte der 90er hatten, höre ich da raus. Also ich bin voll anschlussfähig gewesen und fand das echt richtig gut auch.
Ja. Neu auf der Playlist.
Wir haben neue Songs auf der Playlist und einer davon, der kommt von Charlotte Brandy, die kennen viele sicher noch von der Band Me and My Drummer. Die Band gibt's nicht mehr, seit 2019 ist Charlotte Brandy aber solo unterwegs und hat in dem Jahr auch ihr erstes Album veröffentlicht. 2020 kam dann die EP Anders Angstland, es war auch die erste EP, die sie komplett auf Deutsch getextet hat. Und jetzt gibt's ein zweites Album, das ist angekündigt worden, kommt im Februar auf Listen Records und heute ist ein neuer Song davon entschieden und der Song, den hören wir jetzt, der heißt Geld. Ja, ist ein putziger kleiner Song. Charlotte Brandy war das mit Geld, die aktuelle Veröffentlichung. Erinnert so ein bisschen so an so 70er Beatschlager, so vom Drive her irgendwie, vermittelt eine ganz positive Stimmung, ist aber eigentlich gar nicht so positiv. Es geht nämlich um das Thema Konzerte und Tourneen spielen während einer weltweiten Wirtschaftskrise, was ja auch so ein Thema ist, was uns hier bei Keine Angst vor Hits immer mal wieder begegnet. Aber sie setzt da so ein ganz nettes, humorvolles Zeichen irgendwie. Und ich finde diese Line, da haben wir auch gerade uns angeguckt, als wir den Song gehört haben. Merkst du, die Wirtschaft bricht da hinten ein, aber wir fahren weiter, steig ins Auto ein. Ich finde, wenn man mal in einer Band gespielt hat, und du spielst ja auch in einer Band, wenn man auf Tour ist, das ist genau das. So, man ist einfach in dieser Blase und alles kann passieren.
Ich konnte so gut connecten mit diesem Song und auch fand es so geil, dass sie einfach diese mega simple Textline, ich will Geld, gib mir mein Geld. Und es passt einfach so gut, weil genau wie du meinst, wenn man vor allem so als kleiner Act auf Tour ist, ist es einfach so harte Selbstausbeutung.
Voll,
fährt den ganzen Tag über die Autobahn, baut den ganzen Stuff auf, Soundcheck, mega der Stress und dann kriegt man am Ende irgendwie so eine Getränkemarke oder so und es ist schon ein Abfuck.
Das war schon vor der Wirtschaftskrise so.
Also zumindest da in den Projekten, in denen ich unterwegs war, war es so.
Definitiv, ja. Aber ich finde, ne, also gerade dieses Positive, man ist ja dennoch in dieser Stimmung als Musiker oder
ja,
Musikerin.
Ja,
so,
genau,
ne?
Hat trotzdem die gute Laune, obwohl man sich so selbst ausbeutet.
Ich fand das auch richtig schön anknüpfen, also ich konnte da gut anknüpfen und wie gesagt, das ist ein zweiter Vorgeschmack von einem kommenden Album. Das kommt am 10. Februar, An den Albtraum wird es heißen. Und das ist auch das erste, Zitat, männerfreie Album, was sie rausbringt, nämlich nur mit Flinter Artists zusammen produziert und aufgenommen. Und das ist ja sicherlich auch bemerkenswert in einem Musikgeschäft, was noch von so vielen Dudes einfach dominiert wird. Also auch da gute Sache. The Orioles sind eine Band aus Halifax in England, die seit gut 4 Jahren wirklich abliefern, kann man sagen. Indie-Pop, der mal mehr psychedelic, dann wieder so ein bisschen surfig ist, auf jeden Fall immer tanzbar. Sie selbst nennen das Post-Disco-Punk, fand ich irgendwie eine coole Beschreibung, kann jeder sich rausnehmen, was er denkt, so. Auch die haben ein neues Album angekündigt und davon gibt's einen zweiten Taster, den haben sie diese Woche rausgehauen, das ist der Song Room. The Orioles mit The Room, diese Woche erschienen, ist der erste Song, den sie für ihr kommendes Album aufgenommen haben und auch das erste Mal quasi, als sie sich nach dem Lockdown im Studio wieder getroffen haben. Und sie sagen, deswegen ist der Song sehr jammig geworden, was ich gar nicht so richtig nachvollziehen kann, weil ich finde den eigentlich krass durchdacht und ich glaube, da ist viel Gehirnschmalz reingeflossen, also vor allem so mit diesem Schlagzeug, was ja so krass vorantreibt, was aber im Gegensatz zu diesen ganzen fliegenden Melodien und den Stimmen so steht. Ich glaube, da hat man schon mal drüber nachgedacht, wie man das zusammenbaut. So.
Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass so ein Jam-Ding ist. Vor allem, ja genau, weil die Schlagzeug ja auch dann mit diesem Drum-Bass-artigen Rhythmus, der so voll nach vorne geht, aber dann ja immer wieder quasi abbricht und so die verschiedenen Teile des Songs schon, relativ durchdacht klingend zusammengefügt wurden. Aber abgesehen davon fand ich es einen mega energetischen Song.
Voll, ja.
Und ja, fand es auch interessant, dass das Schlagzeug hier so viel Raum einnimmt, dass diesen Kontrast zwischen diesen verwaschenen, irgendwie shoegazigen Gitarren und Synthies und dann aber so diesen Beat, der so mega durchkloppt, das schon ein interessanter.
Funktioniert auf jeden Fall richtig gut, ne? Ich glaube auch. Deswegen finde ich, haben die sich bestimmt eine Platte gemacht, wie man das zusammenbaut irgendwie. Wie gesagt, ist der Song von einem kommenden Album, das heißt Tableau, und das erscheint schon nächsten Monat am 7. Oktober. Wir kommen zu einer Künstlerpersönlichkeit, die ich bisher nicht auf dem Schirm hatte. Ich weiß nicht, wie dir es geht, Yannick.
Auch nicht.
Nee. Hayden Dunham kommt aus Texas, nennt das Projekt Hyde. Also das künstlerische Projekt, und macht Musik, die man zur PC-Music-Szene zählen kann. Also die Szene um das Londoner Label PC-Music, was ja für so sehr surreale und sehr übertriebene Auseinandersetzung mit der Popmusik steht. Dunhams Veröffentlichungen erscheinen auch auf eben diesem Label, zuletzt 2021, die self-titled EP Hyde. Und jetzt wurde ein Debütalbum angekündigt, Clearing. Das kommt am 11. November und davon gibt's eine erste Single, nämlich So Clear. Clear. Mit So Clear, die erste Single vom kommenden Album Clearing. Ein recht eindringlicher Popsong, sage ich mal. Schroffe Synthes und harte Beats, vor allem da am Refrain. Ich bin mir noch nicht so richtig sicher, wie ich das Ganze finde. Also ich mag schon, wenn Sounds sich layern und wenn da viel passiert, so. Aber so richtig habe ich nicht verstanden, warum das alles passiert irgendwie.
Ja, ich kann mich da schon irgendwie sehr für begeistern, für so übersteigerten Elektropop. Und vor allem, also der Song ist ja im Vergleich, ich habe mir auch noch tatsächlich noch ein paar ältere Sachen angehört und der Song ist im Vergleich relativ moderat ja noch. Okay. Also vor allem der Anfang geht ja eigentlich recht entspannt los mit diesem eigentlich sehr reduzierten
Beat. Ja, dann kommen auf einmal die zwei Bassdrums.
Beat
dann
so. Und genau, im Chorus wird es dann ein bisschen extremer. Es geht, glaube ich, noch sehr viel krasser, aber ich fand das cool. Und mir macht das richtig Spaß, irgendwie so harte Bässe und übersteuerte Beats, die so reinballern und dieser effektgeladene
Gesang. Aber wann hörst du das? Also ist das was, wo man, also bei Tanzpaar ist es nicht, ne? Aber ist so.
Muss ja auch nicht.
Nee, aber ist so, hörst du einfach, kannst du nebenbei hören irgendwie.
Ja, oder auch ganz aktiv, ohne nebenbei. Hauptsächlich, nebenbei würde ich es nicht hören. Okay. Schon, wenn ich Bock habe, mir harte Bassdrums reinzuballern und Autotune, Gesang, der in irgendwelchen Kadenzen, also das ist ja irgendwie so hoch, dass es schon fast wehtut.
Ja, ja.
Aber also ich find's cool.
Fandst du gut. Ja, warum auch nicht? Vielleicht höre ich mich noch ein, zwei Mal durch und dann gefällt's mir ja vielleicht auch. Entstanden ist der Song zusammen mit Sophie, ebenfalls eine Künstlerpersönlichkeit, die für PC Music steht. Die ist letztes Jahr ganz tragisch ums Leben gekommen. Und ich glaube, für Fans dieser Musikrichtung ist das mit diesem Song dann vielleicht nochmal eine ganz andere und besondere Bedeutung. Genau. Und das Album kommt am 11. November. Clearing wird das heißen.
Popschnipsel.
Ja, es geht gleich weiter hier mit den Hyperpop-Bangern. Wir haben ja gerade den Song Hate Fuck gehört vom Debütalbum Matriarchy Now vom russischen Punk-Performance-Kollektiv Pussy Riot. Ich hatte mir Pussy Riot vorher die Musik noch nicht so angehört und war sehr überrascht, dass es so klingt. Ich hatte es mir irgendwie anders vorgestellt. Wie war dein Eindruck?
Naja, chaotisch war schon so in meinem Kopf, glaube ich. Aber eher dann doch so punk-chaotisch und nicht so. Aber die gehen scheinbar auch mit der Zeit dann, ne?
Also ja. Und also genau, die Punk-Ästhetik ist nicht so im Sound, aber so eher in allem anderen und natürlich so in der politischen Message auf alle Fälle ganz klar da. Ich denke, Pussy Riot dürfte den meisten hier ein Begriff sein. Haben sie auch vorhin am Anfang des Podcasts schon kurz gesagt, dass die Band ja 2012 einige Mitglieder der Band 2012 wegen ihrem Punk-Prayer in einer russischen Kirche in Moskau zu mehreren Jahren Haft verurteilt wurden. Und auch nachdem sie aus der Haft entlassen wurden, sind immer wieder Aktionen gemacht, haben sich gegen das Regime in Moskau gestellt haben. Und es fand ich schon mega beeindruckend, einfach so sich so energisch gegen so ein repressives System zu stellen und dafür auch einfach in Kauf zu nehmen, ins Straflager zu müssen. Mhm. Ja, mittlerweile leben alle Mitglieder der Gruppe nicht mehr in Moskau, weil sie so das Gefühl haben, ja auch außerhalb Russlands mehr ausrichten zu können als in Russland. Und unsere Kollegin Jessie Hughes, die hat Diana Burkott, ein Mitglied dieser Gruppe, interviewt. Das ist das Mitglied, was man nicht so gut kennt, weil die das tatsächlich geschafft hat, die auch bei diesem Auftritt in der Kirche dabei war, aber es geschafft hat, danach anonym zu bleiben und auch nicht ins Gefängnis musste. Und genau, Jessie hat mit ihr gesprochen und hat sie auch gefragt, ob sie denn nach Russland überhaupt zurückkehren können oder wollen.
I think it's impossible at all. And we decide that if we stay in Russia, we go directly to the prison, because it's not only about Pussy Riot, it's about all the activists in Russia who speak louder about against the war words. And we decide that it will be not could just sit in a prison and do nothing, because you can't do anything and somebody needs to help you. That's why we decide that we can go out from Russia. And for changes about this war, you can't do something inside Russia and outside of Russia.
Deswegen machen sie nämlich auch Protestaktionen von außen. Sie sind gerade auf Tour in Europa, glaube ich auch, ne, komplett. Und dass sie überhaupt auf Tour sein können in der Konstellation, das ist eher so ein bisschen ein Zufall, weil Gründungsmitglied Maria Aljochina oder Mascha genannt, die war nämlich eigentlich im Hausarrest in Russland und ist dann oder hat sich auf dem russischen eBay so eine Uniform einer Essenslieferantin irgendwie besorgt und ist mit dieser Uniform quasi geflohen, obwohl ihre Wohnung überwacht wurde, ist ihr das geglückt. Darum konnten sie auf Tour gehen und wie sich das anfühlt, auf Tour zu sein jetzt in Europa und dass da auch das ein oder andere Hindernis irgendwie auf dem Weg liegt, das beschreibt Diana Burkott so.
It's difficult because in the beginning it should be only 1 month, something like this. But then it's plus one more show and one more show and one more show. And now, how I told before, it's about 1.5 years at touring. And yeah, I have some kind of broke my leg. And we all really tired, but it's more important to do what we do, because actually people in Ukraine, I think, in more difficult situation, and they many people have now those friends and family and home and all of this. It's so terrible and like a madness. We can't talk about us in this situation.
Ja, das ganze Interview mit Diana Burkott von Pussy Riot, das könnt ihr euch natürlich auch gerne in voller Länge anhören. Da spricht sie ja über ihre Arbeit, über jetzt die Tour und Zukunftspläne, die allerdings sehr unsicher sind von Pussy Riot, und auch darüber, wie eigentlich gerade es so in der Kunst- und Kulturszene in Russland aussieht, was da KünstlerInnen erleben, wie die unterdrückt werden. Genau darüber spricht sie. Könnt ihr euch, wie gesagt, anhören in der Keine Angst vor Hits Bonusfolge. Die findet ihr auf detektor.fm wie immer und überall, wo es sonst so Podcasts gibt. Wir haben sie euch auch nochmal in den Shownotes dieses Podcasts verlinkt. Ja, damit sind wir durch für heute. Schön, dass ihr hier mit dabei wart. Wenn ihr mögt, abonniert diesen Podcast gerne. Wir sind
Martin Hommel
und Jannik Köhler und wir wünschen euch
viel Spaß beim Musik hören.
Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.